Obrigado, Senhor, um aplauso, geben. Halleluja. Jesus, du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du bist unser Leben in Jesu Namen. Amen. Ein wunderschönen Auferstehungsmorgen hier in Langenfeld. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Mario. Ich komme aus Bonn. Langenfeld ist ja ein Vorort von Bonn, das wusstet ihr ja schon. Und ich komme nicht allein. Ich habe einen Mitarbeiter mitgebracht. Das ist Hamid. Hamid, steh mal ganz kurz auf. Das ist mein Mitarbeiter. Ja, mein Leben verändert sich seit ein paar Jahren. Früher und auch heute noch hießen so meine Mitarbeiter Maria und Josef. Und immer mehr heißen meine Mitarbeiter Hamid, Mehdi, Mohammed, Abdul Rahman. Das ist so der Name, den ich mir geben werde, wenn ich dann nach Saudi-Arabien als Missionar gesandt werde. Abdul Rahman, der Diener des Barmherzigen, nicht wahr? So, und es ist eine schöne Zeit, die wir im Moment erleben. Amen. Wir haben Flüchtlingschance, weil Gott tut etwas Wunderbares in jeder Krise, weil Gott verändert jede Krise in eine Chance. Amen. Preis dem Herrn. Eigentlich haben wir jetzt schon unsere letzte Taufe gehabt. Letzten Sonntag haben wir 4 ehemalige Muslime getauft. 2 Mohammeds waren da drunter. Wir haben jetzt also 13 Mitglieder in unserer Gemeinde, die heißen Mohammed. Ne? Und die wollen dann immer bei der Taufe, wollen die dann ihren Namen ändern, so langweilige Namen wie Daniel oder Samuel. Und dann sage ich, hey, bleib Mohammed. Das ist doch die beste Visitenkarte, ne? Wenn du dann im Asylheim Leute einlädst zu Jesus und die kommen zum Glauben, die werden gerettet, dann können die sagen, Mohammed hat mich zu Jesus eingeladen. Amen. Du kannst nachts durch die Straßen ziehen von Bonn mit einer Sprühdose und an die Wände sprühen, Mohammed loves Jesus, nicht wahr? Aber ist illegal, in Langenfeld, in Bonn auch. Nee, es war nur ein Spaß. Nicht klatschen, nicht, dass das hier geht, ja hier ins Internet. Auch an Sie alles Gute. War nur ein Spaß. Ja, ich habe, obwohl wir jetzt die, wir haben also, ich sage ja nicht mehr Flüchtlingskrise, ich sage Flüchtlingschance. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren haben wir 45 Muslime getauft in den Toten Auferstehung Jesu. Und allein dieses Jahr haben wir 32, nur dieses Jahr, 32 Muslime getauft. Regelmäßig kommen Muslime zum Glauben. Das ist ein ganz großes Wunder, was Gott im Moment tut. Und ich dachte, wir wären jetzt fertig. Ich dachte, wir können jetzt mal in Ruhe Weihnachten feiern. Und jetzt habe ich heute wieder einen Termin mit 2 sunnitischen Muslimen, die sich taufen lassen wollen, unbedingt noch dieses Jahr. Das setzt mich unheimlich unter Druck. Und gestern kam eine Sunnitin aus einem arabischen Land, ist also zum Islam konvertiert. Und dann guckt sie Fernsehen in dem arabischen Land und guckt, wie die Deutschen die Flüchtlinge willkommen heißen. Ne? Und dann sagt der muslimische Mann, also sind die bekloppt, die Deutschen. Ne? Das würden wir nie machen, ne, in unserem Land, so viele Flüchtlinge ins Land lassen. Und die Frau kommt ins Nachdenken und sagt, Schatz, das sind Christen. Ne? Das sind Christen, das ist Christen-Nächstenliebe. Und sie fängt an nachzudenken und hat eine Begegnung mit Jesus und jetzt ist sie so heiß darauf, getauft zu werden. Das ist wunderbar. Wir leben in wunderbaren Zeiten. So, mein Buch kennt ihr ja schon. Ich komme ja aus der Hauptstadt des Salafismus in Bonn. Und ich habe, glaube ich, hier schon mal mein Buch vorstellen dürfen, mit Muslimen im Gespräch. Ist ja ein respektvolles Buch, was die schwierigsten Fragen von Muslimen an Christen beantwortet. Ne? Die haben ja immer so schwierige Fragen. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat er denn gefrühstückt? Hast du schon mal gehört, dass Gott gefrühstückt hat? Oder wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat er denn geschlafen? Ne? Schon mal gehört, dass Jesus geschlafen hat? Oder warum wusste er nicht, wann das letzte Stunde der Erde ist? Oder warum hat er gebetet? Wer spricht hier mit wem? Nicht wahr? Und hier sind die schwierigsten Fragen von Ahmed Dida, Dr. Zakir Naik und Pierre Vogel. Vielleicht kennt ihr in Langenfeld auch Pierre Vogel. Und das hilft einfach vielen Christen, die mit diesen Fragen konfrontiert werden. Und es ist auch ein schönes Geschenk für Muslime, die auf der Suche sind, die einfach viele, viele Fragen haben an das Christentum, weil das Christentum in vielen Dingen doch so schwierige Fragen und komplexe Probleme hat. Und hier ist ein neues Kapitel drin, das ist die 3. Auflage, Jesus aus dem Koran erklären. Ne? Da heißt es zum Beispiel in der Sura Az-Kuruf, Vers 61. Wa innahu la limun lisaati falatamtaruna biha wahid ba'u hasaseratun mustakimu, nämlich er, Jesus, ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Ne, war ich letztens beim Liesstand, ist ja jetzt verboten, ne, aber war ich beim Liesstand, habe ich diese Sure zitiert und dann sagt der eine Salafist: Boah, Mario, die Sure kenne ich noch gar nicht, wo ist die denn? Kein Problem, ich habe immer einen Koran dabei, ne, habe ich ihm gezeigt. Und dann sagt er: Ah, jetzt bin ich aber verwirrt, in der Bibel steht doch Matthäus 20, Jesus wusste nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist. Und dann sage ich: Wie gut, dass wir den Koran haben, nicht wahr? Und dann heißt es weiter: Deswegen zweifelt nicht an ihr, sondern folgt Jesus, denn dies ist ein gerader Weg. Im Koran steht, wir sollen Jesus folgen. Amen. Also es ist wunderbar. Und ich habe ein neues Bibi mitgebracht. Ich glaube, ich habe euch letztes Jahr, war ich hier, ne, schon meine englische Übersetzung mitgebracht. Und unser neuestes Bibi ist unser Buch übersetzt ins Arabische. Und das ist jetzt unser Hit auf der Straße, Flüchtlingen zusammen. Ein tolles Geschenk, was man weitergeben kann, weil es mit Respekt geschrieben ist, ohne irgendwelche diffamierenden oder herabsetzenden Worte gegen Islam, gegen Koran, gegen Mohammed. Und wie gesagt, jetzt ist vor kurzem meine Farsi-Übersetzung fertig geworden. Und wir haben jetzt jemanden gefunden in Syrien, der unser Buch in Kermanschi übersetzt. Ne, das ist kurdisch, nicht wahr? Preis dem Herrn. Also bei mir läuft. Amen. So, jetzt bin ich aber fertig. Achso, Hamid wird dann so freundlich sein und draußen die Bücher verkaufen, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für einen Flüchtling habt. Dann könnt ihr da gern was einkaufen. So, ich darf heute das Wort teilen. Nochmal ganz herzlichen Dank an Michael, an eure Gemeindeleitung, an euch, dass ihr mich immer wieder einladet und dieses Risiko mit mir eingeht. Und das Thema, ihr habt ein Thema, ihr habt eine Predigtreihe über Nachfolge. Ne? Und ich habe gedacht, wow, Nachfolge, Christen, die Jesus nachfolgen, dann spreche ich doch mal über das gefährlichste Thema, über was man überhaupt in der Gemeinde sprechen kann, weil ich habe ja den Vorteil zu Michael, ich bin gleich wieder weg, nicht wahr? Und deswegen spreche ich über das heißeste Thema, was man über Christen sprechen kann. Heute spreche ich über Geld. Wow, ne, wie darf man das am Sonntag sprechen? Ja, und ich habe etwas gelernt, ich komme ja nicht aus Deutschland, ich bin ja geboren in Brasilien. Und als ich dann als kleiner Junge nach Deutschland kam, da hat mir meine Mama etwas beigebracht von deutscher Kultur. Über Geld, Junge, redet man nicht, nicht wahr? Ne? Geld hat man, ne? Da redet man nicht drüber. Und als ich dann mit 17 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe und in die Gemeinde kam, da habe ich das Gleiche, die gleiche Kultur, so exakt die gleiche Kultur, Deutschland, Gemeinde, deutsche Gemeinde, in den Gemeinden wird nicht über Geld geredet. Ne? Deswegen bewege ich mich im Moment auf gefährlichem Terrain, aber wie gesagt, gleich bin ich wieder im Auto und bin weg. Ja, und irgendwie haben die Deutschen ein ängstliches, ein verkrampftes Verhältnis zu Geld und das ist auch kein Wunder, ne? Dass alle für unsere internationalen Gäste, die sich manchmal wundern, ne? Also wir in der Gemeinde, wir sammeln ja Spenden ganz defensiv ein, ne? Wir sagen zum Beispiel, alle unsere Gäste brauchen nichts geben. Ich weiß nicht, wie ihr das, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oder du brauchst auch nur geben, wenn du ein fröhliches Herz hast. Oder wenn du es freiwillig geben willst, das steht in der Bibel. Ne? Aber meine russlanddeutschen Freunde, die sagen immer, hey, Mario, wie sammelt ihr denn Spenden ein? Ne? Wie kriegt ihr überhaupt euer Geld? Ich war mal in der Ukraine, ich war mal dabei, wie die Spenden eingesammelt haben. Ne? Viertelstunde wird da gehämmert, ne? Bis jeder alle seine Scheine aus dem Portemonnaie raus hat. Ne? Und dann sagt er, ich verstehe überhaupt gar nicht, wie ihr Deutschen so defensiv Spenden einsammelt. Ne? Und dann sage ich, mein lieber Bruder, ne? Moi Brat, ne? Das sind ja die Russländer, Moi Brat, pass auf, die Deutschen haben eine besondere Geschichte mit dem Geld, weil wir feiern ja nächstes Jahr 500 Jahre Reformation, ne? Hat ja Luther die 95 Thesen an die Tür von Wittenberg angeschlagen und das war alles motiviert durch eine bestimmte Lehre, die damals von der katholischen Kirche kam, um den Petersdom zu bauen. Tetzel hat dann gelehrt, wenn das Geld im Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ne, so haben die also einen wunderschönen Dom gebaut. Also es war wirklich schön. Ne? Aber die Motivation war nicht gut. Leute wurden missbraucht, besonders in Deutschland. Und deswegen muss man auch differenziert über dieses Thema lehren. Und das habe ich mir heute als Herausforderung gestellt. Und ich glaube, es ist auch ein sehr aktuelles Thema. Ein sehr wichtiges Thema, was mit viel Schmerz auch in Deutschland verbunden ist, auch für viele Christen. Zum Beispiel in der Statistik in 2014 habe ich gelesen, dass im 2014, im Jahr 2014, waren 6,67 Millionen Privatpersonen in Deutschland hochverschuldet. Und das sind Zahlen, die sprechen für sich. Und es gibt eine Studie der Caritas Schuldnerberatung. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Schuldnerberatung, wo man immer wieder Leute hinschicken kann, die Probleme haben mit Verschuldung, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und die haben herausgefunden, dass Verschuldung auch im normalen Leben, im Befinden, in der Gesundheit auch sehr viele Auswirkungen haben. Leute, die verschuldet sind, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Schulden bezahlen können, haben zu tun mit Depressionen, mit Angstzuständen, mit Psychosen, mit Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen. Und häufig kommen auch soziale Probleme dazu, das heißt Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen. Und ich fand, das ist ein wichtiges Thema, über das es sich lohnt zu reden. Warum wollen wir darüber reden? Weil tatsächlich die Bibel und Jesus mehr über Geld geredet hat als über die Hölle. Das ist interessant. Er sagt zum Beispiel so, Sätze hat er rausgehauen, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Oder Matthäus 25, 14 bis 30, da wird uns sogar eine Geschichte vorgelesen, die uns schockiert. Die Geschichte mit den drei Knechten, ja, wo der Herr drei verschiedenen Männern drei verschiedenen Art von Kapital anvertraut und die ersten zwei, die wirtschaften damit und der dritte vergräbt es. Und statt den dritten zu loben, ach, du hast nichts mit Geld zu tun gehabt, sehr gut gesagt, ein toller Christ, ne? Nein, da schimpft er ihn aus und sagt, er hätte es wenigstens zur Bank tragen können. Da hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Also es sind Geschichten, die uns verwirren als Deutsche. Es sind undeutsche Gleichnisse. Ne? Oder in Matthäus 19, 16 bis 30, Reichtum und Nachfolge, sehr schockierende Geschichte. Reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was muss ich tun, damit ich das Paradies ererbe? Und eine Antwort, die noch nicht mal biblisch ist. Verkaufe all deinen Reichtum, gib es den Armen, findest du nirgendwo im Alten Testament. Herr Jesus, was machst du hier? Und dann folge mir nach. Und das sind Geschichten, die uns provozieren, die uns ärgern, die wir am liebsten, wo wir dann die Bibel weiterschlagen wollten oder zuschlagen wollen. Das sind Geschichten, die uns verwirren. Nun, warum hat Jesus so viel über Geld geredet? Hat er so viel darüber geredet, weil er Spenden einsammeln wollte für seinen Petersdom? Nicht wahr? Da hat er ja keinen Petersdom gehabt. Und Jesus hat keine Geldprobleme gehabt, nie. Er hat nicht darüber geredet, weil er einen Spendenaufruf machen wollte, sondern er hat so viel darüber geredet, weil er wusste, wie viel den Menschen das Geld wichtig ist. Weil er hat gesagt im Matthäus-Evangelium 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deswegen spricht er über diese unangenehmen Themen. Deswegen spricht er über Geld, weil er weiß, wie wichtig uns das ist. Und er sagt in Matthäus 6, 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt also, Jesus möchte in diesen Bereich kommen, der so tabu ist für uns Deutsche Und er möchte uns Orientierung geben. Warum? Weil er uns liebt. Und weil er weiß, wie stark ein Falschverständnis über Geld, Sorgen, Nöte, sogar Krankheiten oder andere Probleme erzeugt. Die Bibel warnt uns nicht vor Geld. 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es, denn eine Wurzel allen Bösen ist nicht das Geld, sondern ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das heißt also, die Bibel sagt hier, warum sie sich so viel kümmert um das Geld, weil es das Geld oder die Geldliebe, besser gesagt, das Potenzial hat, unseren Glauben zu zerstören. Das Potenzial hat, dass wir Schmerzen, unglaubliche Schmerzen in unserem Leben erleben können. Und deswegen ist heute meine provozierende Frage an dich: Wer ist eigentlich der Herr im Haus? Ja, eben haben wir da gesungen, Jesus ist der Herr. Aber es ist eine Sache, das Lied zu singen, und es ist eine andere Sache, morgen am blauen Montag die richtigen Entscheidungen zu treffen, so dass Jesus geehrt wird, auch in meinem Portemonnaie. Und deswegen habe ich 5 einfache Prinzipien der finanziellen Freiheit, die ich heute mit euch teilen möchte. Diese 5 Prinzipien bedeutet Rechenschaft, bedeutet plane deine Finanzen, spare, gib Gott und das Geheimnis der Genügsamkeit. Wow, mal sehen, ob wir durchkommen. Erster Punkt, Rechenschaft. Da heißt es, und das lehrt Jesus im Lukas 16, Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Vielleicht kennen so, ich bin ja hier in einer Gemeinde, wo viele die Bibel lesen. Amen. Viele wissen, was in der Bibel steht. Und das ist so ein ganz komisches Gleichnis, ne? Von einem Haushalter, der seinen Herrn betrügt und so weiter. Und dann wird er noch gelobt und so weiter. Also ich werde da nicht so tief reingehen. Das könnt ihr dann mal euren Pastor fragen. Ne? Die schwierigen Fragen könnt ihr Pastor fragen. Aber hier heißt es so ganz diametral anders, als wir Christen so denken. Wir Christen, wir sagen ja, na, Geld ist eine schmutzige Angelegenheit, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber Jesus dreht das alles um und sagt, wer nicht mit dem ungerechten Mammon, also mit der Welt des Geldes, treu gewesen ist, den werde ich nicht über das wahre Geistliche setzen. Eine interessante Denkweise. Wir denken immer so, ja, das Geistliche, beten und so weiter, das ist viel wichtiger, der Dienst in der Gemeinde. Aber Jesus dreht das hier alles um. Wenn du nicht dein Bestes gibst in der Verwaltung deiner Finanzen, bist du auch nicht würdig, Gott zu dienen in den sogenannten geistlichen Dingen. Wow, schon wieder provokant. Und Jesus fordert uns heraus, dass wir verantwortlich handeln mit dem, was uns anvertraut ist. Der nächste provozierende Satz, ich hau heute eine Provokation nach der anderen. Mal sehen, ob ihr mich wieder einladet. Der sagt, schau mal, das Geld, wir Deutschen, wir sagen, ich verdiene, ne? Ich verdiene. Das ist so ein Lieblingssatz in Deutschland. Aber die Bibel sagt, nein, das ist nicht dein Geld, das ist Gottes Geld. Und wir sind hier nur eine kleine Spanne von Zeit. Und wenn wir einmal beerdigt werden, ich hatte letzte Woche eine Beerdigung, dann nehmen wir keinen Cent mit. Keinen einzigen Cent. Wir alles hier lassen für die Verwandten. Ja, das müssen wir uns immer bewusst machen. Und das Geld, was du hast oder verdient hast, das gehört nicht dir, das gehört Gott. Und wir sind nur hier, um diese kleine Spanne von Zeit, die wir hier sind, uns als gute Verwalter von Gottes Geld zu erweisen. Das ist die Hauptbotschaft. Und im Alten Testament, da spricht Salomo, der reichste Mann der damaligen Welt, der Bill Gates der damaligen Welt, der hat wertvolle Ratschläge in 31 Kapiteln des Buches Sprüche. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit Finanzen, dann würde ich dir raten, jeden Tag des Monats mal ein Kapitel Sprüche zu lesen.
Wow.
Ja, 31 Tage, dann hast du ganze Sprüche durch. Sehr, sehr tolles Buch, Ratschläge zum allgemeinen Leben, besonders Finanzen. Und eine kleine Weisheit, die wir finden in Sprüche 27, 23, 24, da sagt Salomo, der reichste Mann, der Bill Gates der damaligen Zeit, achte auf den Zustand deiner Herden. Kümmere dich um deine Schafen und Ziege, denn Geldbesitz ist nicht von Dauer. Das ist total nicht relevant für mein Leben. Wenn ich nach Hause fahre, ich wohne im Hochhaus, ich habe keine Schafen und Ziege und ich habe auch keine Herde. Ne? Aber damals gab es keine Aktien, damals gab es keine Wertpapiere, da gab es Ziegen, ne? Da gab es Herden. Das war Kapital. Und Salomo sagt, achte darauf. Das heißt also, du musst wissen, wo dein Geld ist. Wo ist dein Geld? Warum frage ich so eine blöde Frage? Geld hat eine Eigenschaft, das wusstest du auch schon. Ne? Wenn du mit deiner Frau shoppen gehst und du kommst nachher nach Hause und guckst in deine Geldbörse, denkst du, boah, ey, vorher war da Geld drin. Jetzt ist alles weg. Und ich weiß, und wenn du manche Christen fragst, die sagen am Ende des Monats, boah, schon wieder der Monat länger als mein Gehalt. Das Geld ist weg. Und wenn du manchmal Christen fragst, wo ist dein Geld hin, dann sagen sie, weiß ich nicht. Und das ist das, was Salomo anspricht. Salomo sagt, wenn du nicht weißt, wo deine Herden sind, wo deine Piepen sind, sagt man, früher hat man Piepen gesagt, wo dein Geld ist, dann hast du große Schwierigkeiten. Das heißt, das erste Prinzip von gesunder Finanzverwaltung ist, dass wir Verantwortung tragen für unser Geld. Dass ich weiß im Monat, wo ist mein Geld hingegangen. Ja? Das heißt, Unwissenheit über deine finanzielle Situation plus, jetzt habe ich leider keine dabei, plus diese Plastikkarte, diese Kreditkarte, das ist das Potenzial für finanziellen Untergang. Ja? Kommen wir noch gleich drauf, wie man mit Plastikkarten umgeht. Das heißt, heute, weißt du, ich bin so preußisch erzogen worden von meiner preußischen Großtante in Berlin und die hat mir immer beigebracht, so die alte Schule, ne? Du kaufst nur das, was du auch bezahlen kannst. Amen. Ja, da sagt keiner Amen, weil es ist ein preußischer Spruch, ne? Steht nicht in der Bibel. Ne? Ist aber trotzdem ein toller Spruch. Ne? Heute ist genau alles andersrum. Wir kaufen Dinge, wofür wir kein Geld haben und hinterher das abzahlen. Ja? Das heißt, vier Informationen, da möchte ich dich heute herausfordern, hier in Langenfeld, die du unbedingt wissen solltest. Wenn du eine dieser Fragen nicht beantworten kannst, kann ich dir jetzt schon sagen, du hast ein finanzielles Problem. Erste Frage, wisse, wie viel du besitzt. Wisse, wie viel du schuldest. Zweite Frage. Dritte Frage, wisse, wie viel du verdienst. Ich hoffe, wenigstens das weißt du. Ne? Und viertens, wisse, wo dein Geld hingeht. Wenn du eine dieser Fragen nicht beantworten kannst, heute Morgen hast du ein finanzielles Problem. Das heißt, es ist wichtig, dass wir anfangen, Rechenschaft abzulegen. Das ist ganz einfach. Setz dich mal mit deinem Partner hin, heute Nachmittag, bei einem schönen, warmen Tasse Tee, bei diesem furchtbaren Wetter und dann macht ihr mal Finanzverantwortung. Es geht ganz einfach. Ein weißes Blatt Papier, siehst du, da habe ich sogar noch die Tabellen, ne? Und dann kannst du das Papier einfach in Tabellen einzeichnen und dann machst du linke Seite deine festen Einnahmen, rechte Seite deine festen Ausgaben und ganz rechts, da wird es gefährlich, die variablen Ausgaben, ne? Shopping, ne? Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann musst du etwas lernen. Alles, was mein Portemonnaie verlässt, alles, was meine Kreditkarte verlässt, da muss immer wieder was rein in das Portemonnaie. Das heißt, alle Quittungen sammeln, einen Monat lang und du wirst merken, dass du durch Rechenschaft besser Kontrolle bekommst über dein Geld. Sagt, oh, was ist das heute für ein verrückter Sonntag, was hat der Michael da eingeladen? Viel zu kompliziert da über jede Quittung, ey, was der Mann da vorne erzählt, alles Käse. Ne? Aber ich möchte dich heute fragen, was ist größerer Käse? Jede Quittung sammeln, wissen, wie dein Geldverhalten ist oder später Eheprobleme haben, weil du einfach deine Schulden nicht mehr bezahlen kannst. Deine Familie zerbricht und ich bin Pastor, ich weiß, wovon ich rede. Ja, Geldprobleme führen zu Problemen in der Ehe, in der Familie. Ist nur eine Frage. Also, erster Schritt, Verantwortung nehmen, dass du weißt, wo deine Herden, wo deine Schafe sind. Zweitens, plane deine Ausgaben. Salomo, der Bill Gates der damaligen Zeit, sagt, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Und in Sprüche 21,20 heißt es, im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl, aber ein Dummkopf vergeudet alles. Worüber redet er hier? Ich kann dir ganz genau sagen, worüber er redet. Er redet über die Torheit von impulsiven Ausgeben von Geld. Heute nennt man das Power-Shopping. Impulsiv-Shopping. Ja, du gehst in ein Kaufhaus, du wirst angestrahlt über so und so viele Monitore und alles Mögliche, alles wird dir angeboten, was so toll und du musst es jetzt haben und sogleich und sofort. Und dann kommst du nach Hause mit was weiß ich was für Einkaufstüten und sagst, Schatz, ich habe heute wieder so viel gespart, war alles herabgesetzt. Nicht wahr? Und auf einmal ist das Gehalt weg. Aber du hast gespart. Schau mal, es gibt eine tolle Methode, um die Torheit des Impulsivshoppings, des Power-Shoppings zu überwinden. Also es ist bei mir so klein, ist das, dieser Schlüssel. Das ist mein Einkaufszettel. Amen. Ich habe einen Einkaufszettel und dann setze ich mich vorher hin. Den schreibt immer meine Frau, okay? Und dann sagt, das möchte ich, das. Und die sagt, macht das sogar so von der Reihenfolge, dass sie genau weiß, wo alle Waren stehen, bei Lidl oder Aldi. Jetzt habe ich doch noch Werbung gemacht, Entschuldigung, nehme ich wieder zurück. Und dann gehe ich dahin und dann kaufe ich nur das, was auf dem Einkaufszettel steht. Amen. Das heißt, was sagt Salomo? Du musst planen. Wo sind die unregelmäßigen Ausgaben? Das muss eliminiert werden. Und wie viele gibt es, ich mache keine Handhebung, ja, du brauchst deine Hand nicht heben, die etwas gekauft haben, was sie nicht geplant haben. Nicht wahr? Die etwas gekauft haben, was sie nachher bedauert haben. Ne? Ich will keine Handmeldung, aber ich weiß, das fasst jeder hier. Ne? Und es ist wichtig, dass wir planen, dass wir unsere Ausgaben planen. Wenn du deine Ausgaben planst, hast du Kontrolle, dann hast du Herrschaft über den Mammon. Amen. Dritter Punkt. Erstens, lege Rechenschaft ab. Zweitens, plane deine Ausgaben. Drittens, spare. Ne, in meiner Generation, da war das noch ein ganz tolles Wort, sparen. Heute, da lacht man drüber. Sparen, ha, da gibt es doch gar keine Zinsen mehr. Ne? Es ist so dumm, heute zu sparen. Wer heute spart, ist dumm. Ne? Weil die Zinsen, die paar lächerlichen Zinsen, die du heute bekommst für Sparen, ist noch nicht mal, wiegt noch nicht mal die Inflationsrate aus. Ne? Nicht wahr? Deswegen spart heute keiner mehr. Aber wir werden nicht dirigiert durch die Meinung oder den Geist dieser Welt, sondern wir werden dirigiert durch Gottes Wort. Amen, da hat nur einer Amen gesagt, ja genau. Aber ist egal, ich bin Prediger, ich predige weiter, auch wenn nur ein Amen ist. Ne? Vielleicht kommt gleich raus. Schau mal, Bill Gates der damaligen Zeit, Salomo sagt, Sprüche 13,11, schnell erschwindelt der Reichtum, verliert sich, langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Ein großes Geheimnis. Weißt du, ich habe Christen in meinem Büro gehabt und ich bin schon jetzt lange Pastor. Die haben geheult. Warum haben sie geheult? Weil sie sind zu einem christlichen Finanzberater gegangen. Christlich vor allen Dingen. Ne? Ja, du kriegst 50% Rendite. 70% Rendite. Ne? Und dann haben sie, ich hatte sogar mal ein Ehepaar, die haben 700.000 D-Mark damals noch. Alles verbrannt an der asiatischen Börse. Aber ein christlicher Finanzberater. Ist so. Ich habe Leute gehabt, die haben Tausende von Euro irgendwelchen Beratern gegeben. Und da habe ich gesagt, was hast du gewollt? 50% Rendite? Tu Buße. Tu Buße über deine Gier. Ja. Salomo sagt, schnell erwirtschafter oder erschwindelter Reichtum verliert sich. Langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Little by little. Ja. Das heißt, das Wort warnt uns vor schnellem Reichtum. Setze Ziele für deine Ausgaben, setze aber auch Ziele für Sparen. Es ist so wichtig, dass wir sparen. Gottes Wort ermutigt uns, Sprüche 6, Vers 7, die Ameise sammeln im Sommer ihre Nahrung für den Winter. Amen. Wusstest du schon, dass die Ameise unser Vorbild ist? Sagt die Bibel. Geh hin, du Fauler, zur Ameise. Sie spart. Die kümmert sich nicht um die niedrigen Zinsen. Die spart. Wir sollen sparen. Wir sollen sparen für unsere Kinder. 2. Korinther 12, 14. Die Eltern sammeln Schätze für die Kinder. Warum sparen die Christen nicht? Kann ich dir sagen. Aus Neid. Der Nachbar hat schon wieder die neueste Klasse von dem und dem Auto. Der Nachbar hat schon wieder die neueste Kleidung oder was. Und dann muss ich ja auch alles haben. Nein, du musst es nicht haben. Du kannst zufrieden sein mit dem, was du hast. Amen. Kommen wir noch zu. Also, sei verantwortlich, plane, spare. Viertes, gib Gott, was Gott gehört. Maleachi 3, Vers 10. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt in meinen Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. Das ist die Lehre über den Zehnten. Übrigens, Vorsicht. Manche Leute denken immer, der Zehnte wäre wie so eine Art Zauberstab. Ne? Sind in den tiefsten Schulden und dann sagen sie, ja, jetzt zahle ich meinen Zehnten. Irgendein TV-Prediger hat noch gesagt, musst du noch Schulden nehmen, damit du deinen Zehnten zahlst. Vergiss es. Ja? Der Zehnte ist nur ein Mosaikstück von einem ganzen Blumenstrauß von Ratschlägen, die uns die Bibel gibt. Aber der Zehnte ist wichtig. Der Zehnte gehört Gott. Und wenn wir dem Zehnten Gott geben, 10% von unserem Einkommen, alles, was Gott uns gibt, dann sagen wir Folgendes: Jesus, dir gehört mein Leben. Dir gehört meine Vergangenheit, dir gehört meine Gegenwart, dir gehört meine Zukunft. Ich vertraue auf dich in allen Bereichen meines Lebens, auch in meinen Finanzen. Also ich bin vor einigen Jahren, bin ich noch mit meinem alten Auto, aber ziemlich alt, habe Krankenhausbesuch gemacht. Und das war in der Eifel. Und in der Eifel herrschen besondere Verkehrsregeln, okay? Hat gerade frisch geschneit und dann kam mit einem Karacho um die Ecke so ein Schneeflug, aber so ein Teil, ne? Mit einem Karacho auf mich zu. Und ich bin ausgewichen und hat meine ganze Seite aufgeschlitzt. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber mein Auto kannst du wegschmeißen. Und dann kam die Polizei. Und dann hat die Polizei gesagt, Sie sind schuld. Echt? Ich habe mein Leben gerettet. Zu sagen, na, Sie sind schuld. Sie hätten stehen bleiben können, alles klar. Gestorben, aber nicht schuld. Ne? Naja, auf jeden Fall hatte ich kein Auto mehr. Ich hatte auch nichts zur Seite gelegt, leider. Aber ich habe meinen Zehnten gezahlt. Und dann hat jemand, der mich sehr, sehr geliebt hat, das gehört und hat mir ein ganz neues Auto finanziert. Amen. Meine kleine Geschichte, wo ich einfach persönlich sagen kann, wenn wir Gott ehren, dann wird er uns auch ehren und helfen. Preis dem Herrn. Aber wie gesagt, der Zehnte ist nur ein Mosaikstein. Und das Letzte, das heißt, lege Rechenschaft ab, plane, spare, der Zehnte und das Letzte, genieße, was du hast. Das ist ein Geheimnis. Prediger 6, Vers 9 sagt, gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allem möglichen anderen. Paulus sagt im 1. Timotheus 6, Vers 6, Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Weißt du, manche Leute sagen immer, ich muss noch mehr verdienen, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Nein, nein, das ist nicht wahr, sondern du musst weniger ausgeben. Dann kannst du mit jedem Gehalt genügsam sein. Und weißt du, das heutige Finanzsyndrom ist, unsere Gier übersteigt unser Einkommen. Auch wenn wir es uns nicht leisten können, kaufen wir es trotzdem. Plastikkarte. Und die Schuldenabzahlungen machen uns nervlich kaputt und dann gehen unsere Familien kaputt. Das ist das Finanzsyndrom, was wir im Moment haben. Und weißt du, Kinder brauchen nicht noch größere Geschenke und noch größere Geldgeschenke. Deine Kinder brauchen vor allen Dingen deine Zeit und deine Liebe. Amen. Preis dem Herrn. Mit weniger glücklicher sein. Amen. Das ist das, was wir brauchen. Weißt du, und unsere, oft leben wir in der falschen Ordnung. Hier vielen Dank an die Technik. Hier haben wir falsch. Wir haben oft diese Prinzipien, erst verdienen, dann verschwenden wir alles, was wir verdient haben, durch genießen. Dann zahlen wir so ein bisschen zurück von unseren Schulden. Dann sparen wir vielleicht mal 10 Cent ne, für die Zukunft, für den Notgroschen. Und sonntags geben wir dann unser Trinkgeld an den Herrn, ne, was noch übrig bleibt. Das ist die falsche Reihenfolge. Was die richtige Reihenfolge ist, wir verdienen. Erst kommt das, was Gott gehört. Wir geben Gott, um Gott zu ehren. Dann sparen wir. Dann zahlen wir unsere Schulden zurück. Und von dem, was übrig bleibt, genießen wir. Amen. Jetzt habe ich keinen Amen gehört. Ich bin auch gleich zu Ende. Ich weiß, ich habe euch heute sehr gequält. Weißt du, es gibt jemanden, der Salomo unserer Zeit, vom letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, war Rockefeller. Er hatte ein interessantes Prinzip gehabt. Rockefeller war ein sehr gläubiger Mann. Das war das 10-10-80-Prinzip, das Rockefeller-Prinzip. Und er war der reichste Mann der ganzen damaligen Welt, der Bill Gates seiner Zeit. Und er sagt, alles, was ich verdiene, das war eine Menge, 10% geht an Gott, 10% spare ich und von allem anderen, was übrig bleibt, davon lebe ich. Und wenn ich mehr als 80% meines Einkommens verbrauche durch Genuss, dann lebe ich kein göttliches Leben. Wow. 10-10-80-Prinzip von Rockefeller. Und ich möchte jetzt gern, dass wir hiermit abschließen, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen und dann wollen wir noch zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass dein Wort oft so praktisch ist, dass dein Wort so unseren Alltag betrifft und dass dein Wort auch sich einmischt in die Dinge, wo wir eigentlich niemanden reinlassen. Vater, es kann sein, dass ich heute einigen Leute auf den Fuß getreten habe, aber ich danke dir, Herr, du interessierst dich auch für die Dinge, die wir nicht oft so offenlegen. Warum? Weil du möchtest, dass es uns gut geht. Du möchtest, dass wir deine Prinzipien, deine Ordnung in unser Leben bringen und Befreiung erleben. Und ich möchte gern heute euch segnen. Und ich möchte gern beten. Und zwar machen wir es ganz still, jeder in seinem Herzen, für Menschen, die unter unglaublichem Druck von Schulden leben und vielleicht auch heute so in diesen Gottesdienst gekommen sind und voller Sorgen sind, wie kann ich meine Schulden zurückzahlen? Und Vater, ich möchte mich eins machen, Herr, mit dieser Not. Und Vater, wir beten zusammen, Herr, bring du Frieden in meinen Schuldendruck. Erlöse mich und vergib mir, wo ich mehr verbraucht habe, verschwendet habe, als ich eigentlich verbrauchen sollte. Und Herr, hilf mir, dass ich Kontrolle bekomme über meine Finanzen, dass ich in deinen Ordnungen lebe und dass dein Friede in mein Leben kommt, Herr. Ich danke dir dafür. Segne jeden Einzelnen, der jetzt im Herzen dieses Gebet mit mir gebetet hat. Und während wir noch in der Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gerne fragen, vielleicht sind Leute neu hier in der Gemeinde, im Gottesdienst und vielleicht haben sie heute gespürt, obwohl das Thema heute sehr, wie soll man sagen, anders war, aber sie haben gespürt, dass Jesus ein persönliches Interesse hat an ihrem Leben. Und wenn sie sagen, ich habe so noch nie von Jesus gehört, ich habe so noch nie den Glauben kennengelernt, aber ich möchte ein Freund, eine Freundin dieses Gottes werden, dann habe ich eine gute Botschaft für Sie. Die Bibel hat zwei Sätze. Der erste Satz ist, wir sind alle von Gott getrennt durch unsere Schuld. Aber der zweite ist umso positiver. Der sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, genau das brauche ich gerade in meinem Leben. Mein Leben ist so zerbrochen, nicht nur finanziell, sondern auch in meinem Herzen. Ich brauche diese Vergebung Gottes. Ich brauche Gott als Freund an meinem Herzen. Und dann möchte ich Sie heute leidenschaftlich einladen, Ihr Herz zu öffnen und Jesus als Ihren Erlöser und Herrn einzuladen. Und wer das tun möchte heute, der darf einfach ganz kurz seine Hand heben. Ich würde gerne auch für Sie beten. Ist jemand hier? Gott segne Sie. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte heute mein Herz öffnen für Jesus Christus. Ich möchte ihn einladen, dass er mein Herr und mein Erlöser wird. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott segne Sie. Ich habe die Hand gesehen. Dort oben sind zwei Hände. Gott segne Sie dort oben. Auch im Internet möchte ich Sie ermutigen, einfach Ihr Herz zu öffnen für Jesus. Jesus ist auch bei Ihnen. Danke, Jesus. Noch jemand da ist, dann dürfen Sie gerne auch Ihre Hand heben, ich würde gerne auch für Sie beten. Dankeschön, noch eine Hand. Wunderbar. Dann wollen wir zusammen ein ganz einfaches, ein kinderleichtes Gebet beten mit den mutigen Menschen, die heute ihre Hand gehoben haben. Und wir beten das Gebet der Hingabe zusammen laut als ganze Familie. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld, reinige mein Herz von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich folgen. Fülle mich mit deiner Liebe und mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen riesen Applaus geben. Und ganz herzlich willkommen, alle, die ihre Hand gehoben haben. Und nachher hier ist der allerbeste Pastor von Langenfeld und der hat bestimmt noch ein Geschenk für Sie und kann Ihnen den nächsten Schritt erklären auf dieser wunderbaren Reise mit Jesus Christus. Die Bibel sagt, wir sind nun Geschwister, wir sind eine Familie. Herzlich willkommen in der Familie. Ich würde jetzt gern bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und wir wollen zusammen aufstehen und ich möchte gerne einfach, während wir jetzt in die Anbetung hineinkommen, einfach einladen, wenn Sie sagen und wenn ihr sagt, Gott, ich brauche so dringend eine Berührung in meinem Leben. Nicht nur was Finanzen angeht, sondern was mein ganzes Leben angeht. Da sind so viele Drücke in meinem Leben, so viel Stress, so viele Dinge, die mich kaputt machen, worüber ich auch krank geworden bin, körperlich schwach geworden bin. Aber heute habe ich gehört, Herr, du hast dein gutes Wort gesandt. Du möchtest Frieden bringen in mein Leben. Du möchtest Heilung bringen. Jesus, du bist gekommen, nicht nur meine Schuld zu vergeben, sondern bist auch gekommen, um mich zu heilen. Dann darf ich euch bitten, dann darf ich sie bitten. Kommen Sie einfach nach vorne, auch die Ältesten. Das Segnungsteam kommt jetzt nach vorne. Und wir wollen für sie beten. Wir wollen die Hände auf sie legen, während das Lobpreisteam uns leitet im Lobpreis. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Und dir beladen ist, Herr, mit Drücken, mit inneren Drücken, Herr, aber auch mit Krankheit, Herr. Danke, Jesus, dass du erlöst. Danke, Jesus, dass du heilst, Herr, dass du hier bist, Herr, und Wunder tust in Jesu Namen. Kommt doch gerade jetzt nach vorne und die Ältesten werden für euch beten in Jesu Namen. Amen.